30. April 2020. Berlin.
Heute ist Walpurgisfest bei uns zu Hause.
Oh, krass, stimmt. Morgen
im
ist
Harz
der 1. Mai.
Wird Walpurgisfest gefeiert. Ob es morgen eigentlich auf die Fresse gibt, trotz Corona?
Ja, für ein paar bestimmt.
Ohne Maifest kein Krawall, sag ich mal.
Ich sag mal, es gibt bestimmt auf die Fresse, aber es gibt auf den Mundschutz dann einfach.
Ja, ah, ja. Das kann natürlich sein, weil dann darf man morgen ja auch vermummt rumlaufen, dass es morgen noch mal ein bisschen stärker eskaliert.
Eigentlich ist es morgen dann super, wenn du vermummt rumläufst. Ja. Eigentlich ist es ja nur ein Zeichen deiner Solidarität der Gesellschaft gegenüber.
Du kriegst Ärger, wenn du nicht vermummt bist morgen.
Ja.
Das ist ja perfekt.
Gut.
Wenn die Leute sich mit 1,50 Abstand jeweils aufstellen, dann dürfte das ja auch kein Problem sein.
Du brauchst einen sehr langen Schlagstock.
Das würde auch vom Volumen her noch mehr die Demo mehr aufblasen.
Das stimmt. Nee, demonstrieren ist ja eh verboten. Also, das heißt, viele werden morgen zum Bäcker gehen, vermutlich. Und
mit einem Backstein.
Lange
ist ja ein Bäcker.
Ja, zum Bäcker. und lange, lange Backstein-Bäckerschlangen zum Demonstrieren wird es geben.
Hm.
Und Polizisten werden mindestens 1,50 Meter lange Schlagstöcke haben.
Schlagbalken haben die dann einfach mit dabei.
Nee, ein Schlagstock.
Wir fangen diese Podcasts, die Folgen fangen aber auch immer irgendwie ein bisschen random an. So. Heute, der größte random Beginn ist heute bei mir zu Hause im Harz ist Walpurgisnacht.
Walpurgisfest.
Apropos Tadschikistan, bei mir zu Hause.
Jedes Jahr gab es Walpurgis bei uns und es gab dann noch so die Walpurgis-Spielgemeinschaft, die dann so, da waren so Laienschauspieler, die so halt so Teufel Urian hier und die Hexen und so, wie die erzählt haben, wie dann erstmal irgendwie dann Party am Brocken ist und dann kommt die Mainkönigin und verscheucht alles Schlechte. Und als Kinder
und
haben wir
da musstest du immer gehen, oder was dann?
Nee, wir mussten als Kinder immer mitspielen.
Okay, gehen musste er da.
Wir haben dann, naja, ich jedenfalls... Wir sind mittendrin, also es ist Corona-Krise, 30. April, Walpurgisnacht und ich habe mir einen Schlafrhythmus wieder angeeignet, wie sonst zu Zeiten, wenn ich beruflich nichts zu tun habe.
Ja. Das heißt, also immer.
Also immer, genau, also so groß ist der Unterschied jetzt aktuell auch tatsächlich nicht, bis darauf, dass es einfach sehr, sehr lang ist.
Naja, also als wir das letzte Jahr in Tadschikistan waren, hattest du diesen Rhythmus
auch. Da hatte ich
auch.
Dann auch.
Und da hattest du ja wohl beruflich was zu tun, wenn du mit uns unterwegs bist,
das
Alex.
Das ist ja jetzt auch egal, erstmal muss ja auch jetzt nicht...
Also ich muss jetzt hier mal kurz die Teamführerkappe aufsetzen.
Das tut ja jetzt auch jetzt nichts zur Sache. Jetzt,
und
das
sagen,
ja
also
den Zuschauer jetzt nicht so auf die Nase binden. Das ist ja auch.
Nee, ich wollte noch was fragen zu der Walpurgisnacht. Und zwar hattest du Fest. Du hattest mal erzählt in Tadschikistan, dass es irgendwie so ein Fest gibt, wo dann auch einmal im Jahr so mit so einer Camouflagehose rumgerannt wird.
Oh,
ist das
das ist Osterfeuer.
Osterfeuer.
Da gibt es dann verschiedene Osterfeuergemeinschaften in Bad Grund. Da,
die sind nicht sehr links meistens.
Bin über die politische Ausrichtung mancher Osterfeuergemeinschaftsteilnehmer möchte ich jetzt im Speziellen nicht drauf eingehen.
Also, aber das kann man sich auch mal rechts des Grundgesetzes so ein bisschen...
Es passieren Dinge, die vielleicht jetzt außerhalb dieser Zeit oder auch im Allgemeinen sehr, 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 wie sagt man, unangebracht sind. Also es werden
aber innerhalb der Zeit okay? Oder habe ich das gerade recht?
Nee, ich versuche nur gerade irgendwie davon abzulenken, dass ich in meiner Jugend im braunen Sumpf festgesteckt habe und jedes Jahr wieder mit Rechtsrock in den Wald gegangen bin, um so einen scheiß Meiler aufzubauen und den dann am Ostersamstag abzufackeln. Was an sich eigentlich eine sehr schöne Sache ist, aber tatsächlich sehr viele...
Was jetzt, das Abfackeln oder der Rechtsrock?
sehr viele dieser Kollegen, die da mitmachen, sind tatsächlich irgendwie ein bisschen braun, leider. Und ich muss das auch tatsächlich auf die Dummheit dieser Menschen schieben. Das kann nicht aus politischen Gründen so sein, da das jetzt auch, das sind irgendwelche gescheiterten, traurigen Leute, die halt irgendwie ihren Frust irgendwo ablagern müssen. Das ist, da wo ich aufgewachsen bin, tatsächlich ein bisschen problematisch, ja.
So, das heißt, ich glaube, ne, bei euch heißt es ja nicht Osterfeuer, sondern Harz-Kristallnacht, ne?
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, da gäbe es auf jeden Fall ein bisschen was aufzuarbeiten. Also wer sich jetzt im Bereich irgendwie Rechtsrock und Nazi-Geschichten fortbilden möchte, der kommt gerne in der Osterzeit mal zu mir nach Hause.
Kommt in den Harz. Da könnt ihr noch was lernen.
Ja, im Harz.
Oh Gott.
Okay, eigentlich ist es
wir reden jetzt so lange darüber, dass ich mich auch an dieser Stelle bitte ganz offiziell nochmal aufs Schärfste davon distanzieren möchte.
Nee, das ist richtig, sowieso.
Ich kenne diese Leute und ich würde es jederzeit wieder tun, da hinzugehen. Allerdings muss sagen, dass da auch Menschen anderer politischer Gesinnung sind, auch ganz genau in die entgegengesetzte Richtung. Da laufen auch ein paar Punks rum und man kommt da bestens miteinander klar. Allerdings ist das keine Entschuldigung. So, jetzt...
Hast du denn hier nochmal
die Schlinge noch mal so? Habe ich hier die Kurve gerade nochmal gekriegt?
Gerade. Wir haben das auch verifiziert. Also wir würden natürlich sonst Alex hier auch nicht mit auf Tour nehmen. Ja. Du hast...
Wenn er nicht alle Rechtsrock-Lieder mitgrölen könnte, die wir auch klasse finden.
Der eine oder andere, ich weiß ja nicht, ob ihr auch so, kommst du aus dem Dorf, Lukas?
Kleinstadt, ja.
Also, war das bei euch? Ich meine, das ist ja im Allgemeinen, im ländlicheren, in ländlicheren Gegenden, es ist ja auch nicht nur so, dass es im Osten oder so ausschließlich ist oder sowas. Nee,
man muss ja dazu sagen, du redest ja auch von der Westseite am Harz, ne?
Genau, genau.
Ja, da geht es ja gar nicht um die Ostseite.
Nee, wir sind auch im Westharz, aber das hast du ja leider überall, dass es da so ein paar braune Spackos gibt, die irgendwie meinen, selbst aus Spaß irgendwie den Hitler geil finden zu müssen oder so.
Ja gut, aber also ich sag mal,
wenn man nichts anderes hat.
Ja. Nazi-Idioten gibt es überall, nicht nur auf dem Dorf, sondern leider auch Berlin ist eins der größten Dörfer generell, ja.
Ich habe so das Gefühl, dass es einfach auf ländlicherer Ebene sich ein bisschen deutlicher durchsetzt, dass es da ist.
Ich glaube, es gibt nur ganz, also Berlin ist so wie, Berlin sind ganz viele Dörfer. So sehe ich das immer, weißt du, dann gibt es so irgendwie so, es gibt ja auch Worpswede, sag ich mal, das ist jetzt nicht, kein rechtes Dorf, sondern eher so ein bisschen Künstler und Hip und so weiter. So, und das ist,
Kreuzberg oder?
Ja, das ist dann vielleicht so Kreuzberg oder Friedrichshain so, und dann gehst du hier aber auch in andere Gegenden und das sind dann andere Dörfer so und die sind dann ein bisschen brauner. So. Also ich glaube, so verstehe ich Berlin immer, dass es so ein Konglomerat von ganz vielen Dörfern ist und... Und hier gibt es genauso viele Nazi-Idioten und Spinner wie überall woanders auch auf der Welt. Und das ist ja leider auch nicht nur ein nationales Problem hier in Deutschland.
Das ist allerdings richtig. Rassismus hast du weltweit.
Deswegen fällt es mir tatsächlich auch immer so ein bisschen schwer zu sagen, so ist es in Berlin. Also ich finde, das geht in anderen Städten einfacher, da so ein bisschen so ein Konsens oder so eine Aussage über die Stadt. Also wenn man sagt, ja, Berlin ist ja so offen und so weltoffen. Ja, das stimmt für die genannten Teile, aber wenn du dann irgendwie mal außerhalb des S-Bahn-Rings dich befindest, dann kann das auch mal ganz schnell sich ändern. Das
kommt ja auch darauf an, mit wem du abhängst. Wenn du mit offenen Leuten abhängst, dann ist klar, dass Berlin weltoffen ist. Ja. Wenn du mit Nazis abhängst, dann ist klar, dass Berlin ein brauner Sumpf ist. Irgendwie.
Und dann legst du vielleicht auch nicht so viel Wert drauf.
Ja.
So, sagst du, da gibt es so eine schöne Kameradschaft in Berlin.
Leute, wie sind wir denn jetzt eigentlich draufgekommen? Ey? Wir können eigentlich
streichen wir die letzte Viertelstunde, wir schneiden das nochmal raus.
Nein, das interessiert ja alle brennend. Ja, außerdem waren es nur 8 Minuten, das können wir ja mal. Das können wir ja mal.
Na gut.
Das können wir ja mal gelten lassen. Wir reden ja noch ganz, ganz viel über Tadschikistan und unseren Aufenthalt dort. Wir haben aufgehört bei unserem gescheiterten Flugversuch.
Wir mussten wieder nach Hause. In die Casa El mussten wir wieder.
Ja.
Wir wurden aufgenommen, mal
wir
wieder.
Wir haben drauf angestoßen,
Gelächter
mal
und
wieder.
Sekt.
Und es war dann aber wirklich mal klar, wir bleiben diesmal länger. Und ja, das hat sich richtig auch geil angefühlt.
Wir haben ja auch gesagt, ey, komm jetzt, also egal was kommt, wir buchen jetzt erstmal keine Flüge mehr. Also
wir machen jetzt keinen Quatsch mehr. Wir machen keinen Unsinn mehr. Wir lassen jetzt uns auf nichts mehr ein. Die Lunte ist abgebrannt, wir bleiben da.
Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Am Freitag, am Tag davor, hatten wir eigentlich schon beschlossen, als das erste Mal diese Flüge nicht geklappt haben, da haben wir uns schon in den Armen gelegen. Könnt ihr euch dran erinnern?
Ja, klar.
Und wir standen da, wir bleiben hier.
Stimmt.
Wir bleiben. Wir haben dann da auch schon im Chor, haben wir beschlossen, wir bleiben hier. Und auf einmal
hieß es, wir bleiben doch nicht hier.
Und dann war wieder klar, wir bleiben hier.
Also oh Gott, ey, selbst wenn du das erzählst, ist es schon wieder so ein wechselbar, der Gefühl.
Ja, das ist unglaublich, ne? Ja, ist wir haben es geschafft, uns durchzuringen, dass wir hier bleiben, dann bleiben wir doch nicht hier und dann bleiben wir doch hier. Ich fand es sehr schön, ich hatte mir beim lokalen Schreiner ein Brett anfertigen lassen, weil ich auf die Idee kam, mir jetzt selbst ein Instrument zu bauen, und ich war sehr traurig, als wir beim ersten Versuch als ich das Brett zurücklassen musste, ich dachte, ich nehme es wenigstens mit nach Deutschland und mache das dann hier fertig. Aber die Holzausfuhr aus Tadschikistan war nicht gestattet. Ich hatte an dem Abend selber noch den Bundespolizisten aus Tadschikistan gefragt, wie das ist. Und er meinte, nee, kannst ja leider nichts machen. Wenn das Ding jetzt aussehen würde wie so ein Instrumentenkorpus, dann wäre, ich weiß nicht mehr genau die Formulierung, aber dann wäre klar gewesen, mit welcher Beabsichtigung ich dieses Holz hätte ausführen wollen. Das heißt, da wäre das eventuell gegangen.
Ja, und das ja auch behandelt dann im Zweifel schon oder
genau, irgendwo, und dann ist eh irgendwie klar, dass du das Schädling nicht aus Rohstoffen oder was weiß ich, keine Ahnung, warum man das nicht darf. Jedenfalls wäre das dann möglich gewesen. Ich war froh, dass wir zurückgekommen sind, weil dann konnte ich dieses Projekt in Angriff nehmen.
Hättest du aus Elfenbein machen können, dann wäre auch gut gegangen.
Und
dann ist doch kein Elfenbein, ist ein
Bass. Mit Edding schwarz anmalen, dass man nicht sieht, dass es Elfenbein ist und dann ist gut.
Perlmut.
Jedenfalls Elfenbein und in einem Koffer aus Krokodilleder. So, es ist kein Problem. Ist
der Krokobass.
So kannst du ihn ausführen, ist kein Ding.
In der gefälschten Louis Vuitton-Tasche.
Ist ja klar, wofür du den da hast.
Aber hey, nur eine Stange Zigaretten pro Nase.
201 ist schon zu viel. Naja, ich hatte es irgendwie als Omen gesehen, weil ich irgendwie, es war noch was in Tadschikistan, was nicht fertig war. Das musste erst fertig gemacht werden. Und deswegen...
Der Kühlschrank voll Bier oben, meinst du?
Genau, der Kühlschrank voll Bier. Wir haben nämlich in der letzten Folge ganz vergessen zu erzählen, dass wir am selben Tag noch fett eingekauft haben, weil ich glaube, es kam aus der Botschaft selber die Ansage für die Mitarbeiter, sich für 14 Tage erstmal einzudecken.
Ach ja, genau, ja, stimmt.
Weil es dann jetzt doch langsam ernster wurde in dem Land.
Und wir haben ja gedacht, wir bleiben da.
Deswegen haben wir...
Das heißt, wurde für 5 Leute gemacht oder für 6? Haben wir uns eingedeckt?
Haben wir uns eingedeckt für ordentlich. Und
180 Euro, glaube ich, Einkauf Euro. Und alle Kühlschränke voll gemacht mit Bier.
Bier und ganz wenig Essen.
14 Tage ein. Kam die Ansage vom Botschafter, also pass mal auf, Leute, ihr müsst euch jetzt wirklich für 14 Tage mit Bier eindecken. Und das haben wir gemacht.
Naja, ich muss sagen, ich glaube, Bier mussten wir fast täglich neu kaufen.
Tatsächlich. Also alle 3 Tage spätestens, alle zwei bis drei Tage, manchmal 3 Tage, aber in den meisten Fällen alle 2 Tage.
Aber dann 3 Tage nur, weil ein Tag so vollgeschädelt war, dass niemand ein Getränk halten konnte.
Ja. Wirklich. Ach, ich weiß gar nicht, wie privat es werden darf, weil auch aus Persönlichkeitsrechten der Gastgeber gegenüber, aber...
Na, wir haben ja viel gefeiert.
Wir haben viel gefeiert, genau, und die Gastgeber haben immer brav geschlafen und sind am nächsten Morgen pünktlich aufgestanden und sind abends auch pünktlich ins Bett gegangen.
Fand ich aber tatsächlich beeindruckend, dass sie tatsächlich jeden Tag pünktlich aufgestanden sind.
Die haben Disziplin, von Disziplin gezeugt, wir nicht. Aber wir haben dann auch, glaube ich, wir waren alle erstmal in Urlaubsstimmung.
Ich habe es genossen, auszuschlafen bis Mittag.
Ja, klar, war ja dann auch erstmal wieder gut, weil wir haben den Kopf frei gehabt. Du kommst aus so einer Phase des absolut Hin- und Herrennens, des Nichtwissen, wie geht es weiter, sowohl vor Ort als auch finanziell durch immense Flugbuchungen und so weiter, immens teure Flugbuchungen und sitzt dann da und weißt, jetzt war es das erstmal, jetzt kommt die saure Gurkenzeit ist vorbei, jetzt geht's lustig und volltrunken weiter.
Wir hatten eine tolle Zeit da. Ich muss sagen, als dann klar war, dass wir bleiben, wurden wir im Prinzip, die ersten 2 Tage war es noch so ein bisschen so, dass sie gefragt haben, wollt ihr was trinken, wollt ihr was essen, wo die uns so ein bisschen gezeigt haben, wo alles ist und so. Und nach 2 Tagen meinte dann der Hausherr in diesem Fall, so Jungs, jetzt wisst ihr, wie das läuft. Ich werde jetzt nicht irgendwie mich alle 2 Tage um euch kümmern, sondern ihr macht einfach, ihr habt jetzt gesehen, wie es hier läuft. Fühlt euch wie zu Hause. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass wir so ein bisschen die Ersatzkinder waren.
Was total schön war.
Und auch abends beim Essen, das ist zumindest die Gastgeberin, die Hausdame ist Christin, die ist gläubige Christin. Das heißt, er selber ist Atheist, er glaubt nicht an Gott, aber sie und ihre Mutter, die da wohnt, die sind gläubige Christen. Und es gehört dann also auch dazu, dass man während des Abendessens, vorm Abendessen ein schnelles Tischgebet spricht. Dann wird sich an den Händen gefasst, wird gesagt, gesegnete Mahlzeit. Beim ersten Mal habe ich mich so ein bisschen erschrocken, weil ich kenne das von zu Hause gar nicht, aber ich fand es sehr schön.
Ich finde es super. Also
ich möchte einmal nur ganz kurz das Gebet sprechen, so wie das dann war. Wir glauben daran, wir beten vom Essen und das war ungefähr so, komm Jesus, unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen! Und dann, und dann wurde gegessen, aber es musste gebetet werden.
Ja, aber es hatten ja auch alle Hunger.
Es hatten alle Hunger, es musste schnell gehen.
Es gab auch immer geiles Essen. Also ich muss ganz kurz zu meiner Schande gestehen, ich glaube, ich habe in dieser ganzen Zeit in Tadschikistan besser gelebt als zu Hause. Also A, weil doch, geiles Haus, geiles Essen und viel Party. Also ich muss auch so sagen, ich habe selten viel gefeiert in den letzten Jahren, weil viel gearbeitet wurde irgendwie, jetzt auch für die Band und so weiter. Und das war so ein bisschen, das entwickelte sich so zu so einem kleinen All-Inclusive-Urlaub, nenne ich es mal, von dem man vielleicht immer, na, nicht geträumt hat, aber so heimlich sich gedacht hat, es wäre auch mal schön, einfach mal nichts zu tun und sich die Kante zu geben. Und ich bin froh, dass ich das dort zumindest mal 2-3 Tage wirklich, dass ich da mal aus den Vollen geschöpft habe und irgendwann auch mal verstanden habe, es genießen zu können, weil am Anfang sitzt man natürlich da und denkt sich, ah Mensch, du hast jetzt Zeit, jetzt könnte man doch ganz viel Gitarre-Lessons machen und ganz viel lernen und schreiben, und ich habe ja auch ganz viel Songs geschrieben in der Zeit, wo wir da waren und so. Und das ist auch alles cool und das macht man ja auch freiwillig und so, aber es ist dann vielleicht auch mal schön zu verstehen, hey, das ist vielleicht auch gerade mal die Möglichkeit, mal diese Woche Urlaub zu machen, die du als Selbstständiger irgendwie seit Jahren nicht nehmen konntest. So. Und jetzt wirst du geradezu gezwungen und du wehrst dich, du Trottel. Hör auf, dich zu wehren, lass es doch mal passieren und dann trink doch mal ein.
Also, das ist aber total schwer, einfach nichts zu tun.
Na, A, das, und B, kam ich ja nur auch noch aus einer ganz komischen Phase. Also was heißt komische Phase? Ich bin quasi als Straight Edge nach Zentralasien gefahren und habe mich dann wiedergefunden, irgendwie stinkbesoffen, wie ich bei dir an der Zigarette ziehe und ein Stück Käse esse. So. Ja, also vegan und Straight Edge hin und her, da braucht man nur mal nach Tadschikistan gehen und man lebt plötzlich wieder.
Ich glaube, der Unterschied war für mich tatsächlich, lag einfach darin, wir haben gut gelebt und das war, wir hatten einen Garten, ja, du konntest raus, also du konntest irgendwie, also da gab so viele Dinge, die ich jetzt zu Hause nicht habe, zum Beispiel einen fetten Garten, aber du bist natürlich in einem Konstrukt und in einer, also du bist trotzdem in Zentralasien gefangen.
Du bist auch zu Gast. Du bist ja jetzt zu nicht Gast. Zu Hause.
So. Richtig. Das ist ein super Punkt. Du bist zu Gast und du willst dich ja trotzdem irgendwie ein bisschen in der Gemeinschaft einfügen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie mal einen Tag hast, wo du eigentlich sagst, ach ja, heute würde ich eigentlich gerne irgendwie das und das machen, dann kannst du jetzt nicht einfach so per se sagen, so Leute, jetzt 8 Stunden Tür zu, ich mache jetzt das und das oder was weiß ich, sondern du bist ja trotzdem irgendwie dabei und sagst, okay, wenn jetzt eingekauft wird, will ich da helfen, wenn gekocht wird, wenn, also hast da irgendwie, sage ich mal, zeitliche, auf jeden Fall passt du dich so ein bisschen dem Flow der Gruppe an, weil du das ja aber auch willst. Oder weil
ja, es ist ein soziales Gefüge und da will man ja teilhaben und du willst ja auch niemanden vom Kopf stoßen und das hat so ganz viele kleine Unterschichten, die man alle so für sich beachtet.
Genau, also deswegen, ich glaube, das hat mir dann so ein bisschen, da habe ich dann immer gemerkt, ja okay, es ist natürlich trotzdem nicht wie zu Hause, auch wenn du da total gut lebst und irgendwie geiles Essen hast und ich meine, du wirst da bekocht und es ist alles so, du denkst so, wow, es ist eigentlich so viel Gutes, wie kann dir ein Mensch so viel Gutes tun irgendwie?
Ja.
Und das auch mal zu empfangen und zu genießen, ist für mich dann auch immer so ein bisschen schwer, ohne ja da irgendwie auch irgendwas gegenleistungsmäßig machen zu wollen oder wie auch immer, dass das einfach mal annimmt oder so. Aber ich fand, das war bei der Zeit irgendwie was ich immer so gemerkt habe, so mit der eigenen Zeit, wie die irgendwie wegfliegt oder wenn du sagst, okay, du möchtest in deinem Fall, du möchtest mit deiner Freundin Alex zum Beispiel telefonieren, dass es wirklich was ist, wo du dir dann aktiv Zeit nehmen musst, du musst schauen, wann essen wir nicht, wann könnte das reinpassen und dann aktiv zu sagen, so, und die Zeit nehme ich mir. Ich habe das dann manchmal gemacht, indem ich spazieren gegangen bin, dann irgendwie mal mit ein paar Leuten Kontakt hatte oder mal telefoniert oder mal geschrieben. Und das war irgendwie so was, wo ich mich dann irgendwann nach Woche 2 oder so auch dran gewöhnt hatte und wo ich das dann auch so ein bisschen wusste. Aber ich glaube, so dieser Zwangsurlaub, was ja wirklich ein Zwang war, und zusammen mit einer Gewissheit, okay, das ist zwar irgendwie was Urlaubshaftes und versuch es zu genießen, und trotzdem bist du ja in einer Situation, die du dir nicht so ausgesucht hast und nicht so... Ja, also es war jetzt auch nicht immer so, dass ich dachte, ah ja geil, das ist jetzt irgendwie ein Urlaub, sondern...
Aber Zwangsurlaub bleibt halt auch Zwangsurlaub, also ein Zwang, und ich glaube, das schwingt da immer so ein bisschen mit. Mhm, also ohne, dass man sagen will, das ist deswegen grundlegend negativ, auf keinen Fall, ganz und gar nicht, aber um das so ein bisschen, um das, glaube ich, ein bisschen verständlicher zu machen, du hast halt trotzdem sehr viele Zwänge, den du ausgesetzt bist. Alleine schon der, dass du dir diese Situation erstmal nicht ausgesucht hast. Mhm. Was vielleicht unterschiedlich ist zu einem normalen Urlaub bestenfalls. Und das macht so diese Situation interessant. Aber ich möchte an der Stelle auch nochmal ganz, ganz doll erwähnen, dass ich das sehr genossen habe mit euch beiden, weil ich hätte mir das mit keinem anderen hätte ich mir das so schön vorstellen können, weil ich sage mal, bis auf dieser in der letzten Folge, der besprochene Freitag, wo es so dann ein bisschen an die Substanz ging, auch emotional, gab es einfach keine Reibungspunkte.
Ja. So. Gab es schon, aber ich, also für mich zumindest, gab es immer wieder Momente, wo ich dann, wo es mir so ein bisschen aufgestoßen hat, aber ich fand es ganz toll, dass wir drei unterwegs waren, weil ich selber hatte Gelegenheit, ganz kurz meine eigene Stimmung, meine eigenen Emotionen zu hinterfragen, mich 5 Minuten zu beruhigen, dann zu erkennen, dass es nicht so schlimm ist. Und dadurch, dass wir alle irgendwie sehr rücksichtsvoll sind, ist dann das sofort wieder abgeebbt.
Ach schön.
Das heißt, so kurze Frustrationsmomente, die es immer wieder gab, wurden sehr leicht wieder verdaut, sage ich jetzt mal. Kenne ich so in dieser Form bisher auch nicht.
Klar ist es also, dass man jetzt nicht die ganze Zeit Friede, Freude, Eierkuchen hat. Ich meine, wir waren fast 6 Wochen lang 24/7 aufeinander. Also, dass du da irgendwann trotzdem mal denkst, ja, okay, wenn ich jetzt mal eine halbe Stunde alleine bin, ist auch nicht schlimm. Das hat ja nichts mit den Personen zu tun, sondern ist ja einfach nur der Fakt, dass wenn du ist ja völlig egal mit wem, auch mit deiner Freundin, die du vermutlich sehr magst, so wie ich das mitgekriegt habe.
Ein bisschen.
Aber wenn ihr irgendwie 6 Wochen irgendwie die ganze Zeit aufeinander hockt, irgendwann sagst du halt, ja, jetzt mal kurz Pause, ist auch nicht verkehrt. Aber ich habe das auch immer wieder betont, als ich das Leuten erzählt habe. Ich dachte, krass, wir waren irgendwie 1,5 Monate unterwegs, aufeinander gehockt und haben nicht irgendwie so einen Streitmoment oder so diesen typischen Moment, den jede Soap oder jede Reality-Show hat, weißt du?
Jeder, Big Brother.
Oder was, und du packst die Leute zusammen und sagst, okay, alles klar, beim irgendwann eskaliert es einfach, weil das ist normal.
Und das geht mir schon von Anfang an auf den Sack.
Und das wollte ich dir schon immer sagen, Vicky.
Genau.
Jetzt reicht's. Ja, nee, also wir hatten keinen Tic-Tac-Toe-Moment, obwohl wir könnten das gut machen. Aber das tatsächlich, es gab ja
super funktioniert.
Ich würde mal sagen, keine Es gab in dem Sinne ja keine Streitgespräche oder so.
Ich finde aber auch, oh, Entschuldigung, ich finde halt, dass die Konstellation auch der Leute an sich irgendwie ganz gut dazu beigetragen hat, zumindest für mich, weil die Hausdame und der Hausherr an sich sind total eigene Charaktere. Die haben ihre Eigenheiten, und zwar schlägt das aus, gegensätzlicher könnte es nicht sein.
Ja.
Die eine Person hält nie die Schnauze, ist komplett crazy, labert nur, also nicht nur Bullshit, aber erzählt die ganze Zeit, und die andere Person, ich sage jetzt nicht, wer ist, hält die ganze Zeit die Schnauze, ist tiefenentspannt und lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Und das irgendwo zwischen diesen beiden Extremen halten wir uns irgendwie auf, aber mit einer gehörigen Portion Rücksicht auf andere. Und ich denke, das war auch irgendwie so ein Grund dafür, dass wir uns nicht gezofft haben, weil wir einerseits rücksichtsvoll sind, andererseits direkt vor Augen haben, welche Extreme das annehmen kann, und wir aber selber nicht so drauf sind.
Ja gut, das klingt jetzt so, als wären das schlimme Beispiele. Ich würde sogar sagen, ganz im Gegenteil. Eigentlich gute...
Super gute Beispiele. Das ist nämlich noch eine ganz kurze Sache, bevor ich mit dem Thema fertig bin. Ich habe da so ein bisschen gelernt, dass es okay ist, wer man ist. So, also das klingt ein bisschen schmierig, aber es ist wirklich so. Und dass es auch okay ist, dass man sich nicht irgendwie für gewisse Charaktereigenschaften schämen muss. Zum Beispiel, was ich halt vorher in Berlin gemacht habe. In meiner Wohnung ist relativ konservatives Publikum der Leute, die da wohnen, und auch der Besitzer ist mit im Haus, und der ist auch ein bisschen schwieriger Charakter, und deswegen habe ich manchmal dann versucht, extra leise zu sein in der Wohnung oder mich nicht irgendwie negativ zu verhalten, was ein bisschen zwanghaft geworden ist. Was auch wahrscheinlich übertrieben war, oder was auf jeden Fall übertrieben war, und jetzt, seitdem ich aus Tadschikistan zurück bin, mache ich das nicht mehr und fühle mich nicht schlecht dabei, und es kommt trotzdem keiner und beschwert sich. Also so ein bisschen dieses, man ist, wer man ist und ist damit zufrieden, weil ich das so in Tadschikistan vorgelebt bekommen habe.
Ja. Wahrscheinlich denken die sich, okay, das ist jetzt seit 3 Wochen, ist sehr laut, ey, bei Woche 4 schmeiß ich ihn raus.
Genau.
Nächste Woche. Kündigung wird schon geschrieben, morgen ist Feiertag, leider Zeit dafür.
Nee, aber das war so ein bisschen so ein Selbsttherapie-Moment, den ich gerade, also den, so eine Erleuchtung, die ich irgendwie bekommen habe. Irgendwie. Mhm. Und ich bin sehr froh über diese Erfahrung, einfach mal jemanden vor dir zu haben, der einfach den ganzen Tag nicht spricht oder was weiß ich, lass es irgendwas.
Der so ist, sein. Wie er ist.
Der so ist, wie er ist und der, dem
ist auch scheiße. Die akzeptieren sich auch so, wie sie sind.
Und dem ist auch scheißegal, so ist, was die anderen sagen und die sich irgendwie nicht davon beeinflussen lassen, falls das mal jemand lustig findet oder nicht. Wo ich leider sehr, sehr anfällig für bin. Und das würde ich gerne komplett wegbekommen. Und jetzt in der letzten Zeit hat es ganz gut funktioniert. Dank unserer Gastgeber in Tadschikistan.
Ja, cool.
Ja, fand ich geil.
Ja, es stimmt. Da ist viel dran. Da werde ich mal drüber nachdenken.
Denk mal drüber nach. Ja. Das gibt dir selber einen sehr, sehr großen Seelenfrieden.
Ja. Ich finde es vor allem auch sehr, sehr beeindruckend, wie die dann auch ehrlich miteinander waren. Also ja. weil es so unterschiedliche Charaktere waren, haben die ja dann auch immer, der eine sagt so, der andere sagt das komplette Gegenteil und dann wird sich auch mal gezopft, aber sie beide bleiben einfach die ganze Zeit sie selbst und das ist aber okay. Also, oder die finden das, also ich glaube, die schätzen das auch gegenseitig, dass der andere dann einfach auch bei seiner Meinung bleibt oder auch so bleibt, wie er ist, weil das einfach mit dazugehört. Und die haben trotzdem eine wahnsinnig harmonische und eine tolle Beziehung meiner Meinung nach geführt oder haben die einfach gegenseitig und wo das einfach respektiert wird. Und das finde ich super, weil ich glaube, am Ende, egal ob du dich in einer Beziehung im klassischen Sinne oder ob du irgendwie als Band oder wie auch immer unterwegs bist, Freunde, du musst den anderen einfach so sein lassen, wie er ist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Satz und ich glaube, das haben die wirklich gelebt.
Das
fand ich sensationell.
Das war das, was ich meinte mit, du bist Teil der Familie geworden, mit Haut und Haaren, weil die haben sich ja auch gezofft, wenn wir dabei saßen.
Ja.
Und dann ist es ja immer, man kennt das vielleicht, wenn man irgendwo ist und es passiert irgendwas Unangenehmes, zum Beispiel ein Streit oder so, du musst dann selber irgendwie versuchen, dir erstmal nichts anmerken zu lassen, dich selber nicht zu schämen, dich vielleicht nicht mal fremd zu schämen, und das war die perfekte Übung, weil erstmal ist nie einer aufgestanden und gegangen und irgendwie so gesagt, so ich hasse dich, sondern die haben es einfach so wie sie sind ausgefochten und sind dann irgendwann, ist es wieder abgeebbt und wir waren halt dabei. Und ich fand es ganz gut, weil ich so ein bisschen gelernt habe, das zu ertragen, ohne dass ich mich jetzt selber schämen oder fremdschämen oder irgendwie schlecht fühlen muss.
Aber man ist ja teilweise, ich sag mal, nicht mit eingestiegen, aber man hatte ja dann doch manchmal
man
auch eine Partei.
Ergriffen, ja.
Und das,
ja, das ist eine Meinung, ja.
Ja, aber das fand ich gut, weil das war jetzt auch nicht unerwünscht. Also man hat sich ja jetzt auch nicht in tiefpersönliche Dinge dort eingemischt oder so, sondern es ging manchmal um Situationen. Dann hat mal jemand, was weiß ich, mal übertrieben an der falschen Stelle oder was, oder dann ein bisschen zu viel gefordert oder zu wenig oder was auch immer, aber jedenfalls jetzt, es ging ja da nicht um irgendwelche tief privaten Grundsätze, sondern eher um Situationen, und die mussten dann ausgefochten
werden. Es gab öfter Diskussionen auch um politische Themen oder so Grundsätze. Es ging um Abtreibung oder es ging um Organspende oder was
Kunst
weiß ich.
Kunst und Moral.
Kunst und Moral.
Thema.
Und auch viel kontroverses Zeug dabei. Und
aber sagen wir doch lieber sehr hitzige Diskussionen. Ich mochte
einen Satz noch. Ja? Ich habe diese Streitkultur in diesem Haus geliebt.
Ja, Streitkultur.
Ich habe es geliebt, da zu sitzen, und dich, Philipp, insbesondere, du bist ja immer bei Diskussionen und sowas, wenn ich das so sagen darf, sehr vorne mit dabei. Ich eher weniger. Ich höre mir das lieber gerne an, weil ich habe selber eigentlich irgendwie keinen Plan, oder ich habe auch keinen Bock, so zu tun, als hätte ich einen Plan, sondern ich lasse die anderen lieber reden und kann mir dadurch dann mein eigenes Urteil bilden und irgendwie zuhören. Und dadurch, dass da so zwei Extreme aufeinandertreffen, sagen wir, du bist jetzt zum Beispiel für Organspende und einer der Gastgeber oder Gastgeberin ist dagegen. Und die Emotion und der Clash und vielleicht auch das Irrationale dabei, wenn das aufeinander trifft, aber dann trotzdem irgendwie auf einen Konsens zu kommen, das fand ich immer wahnsinnig spannend. Und ich fand es zu keiner Sekunde unangenehm, dass da diese Streitkultur im Hause so geherrscht hat.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das so... Also Streit klingt jetzt vielleicht so, wenn man das
Diskussion.
Wort so, ja, weil es war eine ja Diskussion, aber auf einer sehr, auf einer vielleicht sogar privaten Ebene. Das heißt, man war sich so nah, dass es vielleicht für andere wie ein Streit wirken könnte.
Genau, aber es war keiner.
Aber es war kein Streit, sondern es war eine sehr, sehr intime Diskussion, wo man wirklich wusste, hier darf ich auch mal meine wahre Emotion zu einem Thema zeigen? Und die kann krass sein, die kann radikal sein, die kann laut sein. Es war nichts
Persönliches.
Genau, aber es war nichts, niemand hat es persönlich genommen. Und ich glaube, das ist das ganz Wichtige an der Sache, weil jeder hat gesagt, okay, du bist mir so wichtig, wenn du dort so eine Meinung hast, dann höre ich mir das mal ganz in Ruhe an. Und dann brüll dich auch ruhig mal aus zu dem Thema, das höre ich mir erstmal ganz in Ruhe an, weil ich weiß, das hat ja nichts mit mir zu tun. Und ich höre mir deinen Standpunkt erstmal an. Und ich fand, das war wirklich was ganz, ganz Tolles, weil in dieser ganzen Streitkultur eigentlich eine ganz, ganz tiefe Harmonie gesteckt hat.
Als die Gastgeber selber haben zugelassen, dass wir anderer Meinung sind und dass wir das so laut es geht auch diskutieren dürfen, auch wenn wir nicht der Meinung der Gastgeber oder Gastgeberinnen waren.
Ein, zweimal dachte ich, es wird aber zum Streit.
Ja,
ein, zweimal gab es so Situationen, wo es so ein bisschen, wo man auch dachte, das war dann zu späterer Stunde auch, ne?
Ja.
Aber es wurde nie
zum Streit und vor allen Dingen fand ich das total geil, dass von gastgeberischer Seite aus nie das Totschlagargument kam, also wenn du dich jetzt nicht benimmst, dann fliegst du hier raus.
Ja, weißt du? Nee, aber davon war man ja weit entfernt.
Wenn
man
das stimmt, deswegen, ich war da sehr, sehr froh drüber, über diese Erfahrung mal zu sehen, wie es ist, wenn man miteinander streiten oder diskutieren kann. Und zwar streiten im positiven Sinne.
Ja, also da war halt so eine...
Debattieren.
Ne? Debattieren.
Ja. Aber so eine, auf so einer krass tiefen Vertrauensebene, das ist ja eigentlich vielleicht nur so krass klang, weil man sich so extrem geöffnet hat.
Genau.
Ja. Weil man seine
emotional
Ängste,
wurde.
Genau, man hat seine Ängste mitgeteilt, man hat ja losgelassen und war komplett offen. Auch dort war man total man selbst oder konnte es sein, wenn man dazu Lust hatte in so einer Situation oder Diskussion. Und das hat diese Gesprächsrunden eigentlich so total spannend gemacht. Ich meine, das ist natürlich, fairerweise muss man sagen, es ist mit späterer Stunde oder mit der Anzahl geleerter Sektflaschen hier und dort etwas absurd geworden, aber das hat dazugehört. Es war ja, es klingt vielleicht so versoffen und vielleicht auch ein bisschen spröde, aber ich fand, es war eine sehr, sehr fruchtbare Zeit, in der sehr, sehr viele tolle Gedanken und sehr, sehr viele tolle Emotionen ausgetauscht worden sind und in der man auch viel über Literatur und Kunst gesprochen hat und in der man die Zeit einfach genossen hat und Feste gefeiert hat, wie sie gefallen sind. Und genau das ist dort passiert. Also das heißt nicht so, also wir waren da jetzt nicht die total niveaulosen Alkis, sondern das hat alles auf so einer wundervollen, das Leben genießenden Ebene stattgefunden.
So. Wow. Ich wollte nur kurz anmerken, ich fand es einfach auch schön, selbst wenn du Argumente und eine bestimmte Haltung zu einem Thema gehört hast, die jetzt nicht deiner Meinung entsprechen, war es trotzdem sehr interessant, diese Seite nochmal zu hören oder zu sagen, ach ja, okay, aber das eine Argument, das kann ich auf jeden Fall, das kann ich verstehen, das kann ich nachvollziehen und da irgendwie nochmal einen anderen Input zu kriegen von teilweise sehr, sehr meinungsstarken Personen. Und das finde ich halt eh immer super. Wie du schon ein bisschen sagst, du hörst dir das an und kannst da sagen, naja, grundsätzlich gehe ich da nicht mit, aber ist ja trotzdem interessant und kann ich mich auch nochmal mit beschäftigen. Und das fand ich auf jeden Fall, das habe ich immer genossen, eigentlich auch egal, in welche Richtung diese Diskussion gegangen ist. Und man muss auch sagen, es ist auch einfach von der Art, es ist ein bisschen wie, du schaust irgendwie einen spannenden Film oder sowas, ja, du hörst es dir einfach an und bist einfach ein bisschen gefesselt teilweise. Und das fand ich auf jeden Fall immer schön.
Ja, also kann es ja auch mal sagen, sie sind hochintelligente Menschen, die alle mehrere Sprachen irgendwie fließen können und die eine riesige Bibliothek haben.
Die in zig Ländern gelebt haben, zig Kulturen und Gesellschaften mitbekommen haben.
Die die Welt auch vermutlich besser verstehen als alle anderen Leute, die ich kenne. So, das ist also ganz, ganz toller Input, den man dort hat.
Einer Person, die das durchgelebt hat, verzeihe ich mehr solche drastischen Aussagen wie einer anderen Person.
Definitiv.
Also bei anderen Personen, wenn ich jetzt in Berlin irgendwie in einer Kneipe mich mit einem Gleichaltrigen oder einer Gleichaltrigen unterhalten würde und die Person würde das raushauen, was in Tadschikistan teilweise gesagt wurde, dann würde ich sagen, nee, mit dir hänge ich nicht mehr ab.
Ja.
Das ist vielleicht aber auch so ein bisschen ein Problem, was ich auch so sehe im Allgemeinen, so im Mainstream gerade, wenn man so kontroverse Sachen mal raushaut oder irgendwie auch so eine dumme Sache raushaut, die vielleicht sogar dezent rassistisch ist, dann ist das Gespräch im Prinzip schon beendet.
Ja.
Oder man kann sich da sehr schnell ins Ausschießen.
Ja.
Ja, manchmal auch oft, finde ich tatsächlich auch zu Recht.
Ja, richtig. Aber da in Tadschikistan gab es nicht die Möglichkeit, dass man sich ins Ausschießt, beziehungsweise wenn man da was rausgehauen hat, was entweder total daneben oder absolut dumm ist, dann gab es nur die Möglichkeit, dass man das erklärt, dass man darüber spricht oder dass man darüber diskutiert.
Na gut, ich glaube,
ich fand da die Lernkurve an sich, fand ich eine sehr viel höhere, als wenn ich jetzt mit meinem naiven Kopf irgendwie durch die Gegend laufe und irgendwelche random Facts raushaue, um zu sehen, wie die Reaktion ist.
Ja, ich glaube, was da mitschwingt, ist ja, dass wenn es erstmal oberflächlich dumm klang oder krass,
ja,
dass es das dann in zweiter Sichtweise gar nicht so extrem war. Es muss nicht deine Meinung gewesen sein, aber es war vielleicht ein Punkt, den man dann in gewisser Weise nachvollziehen konnte, weil man seinem Gegenüber die Möglichkeit gegeben hat, sich zu erklären oder man selbst überhaupt sich eingestanden hat, dass man erstmal zuhört. Mhm. So, und ich glaube, das fußt aber eben auch darauf, dass man vielleicht sich vertraut hat und auch ein paar Dinge von sich preisgegeben hat und erzählt hat und so weiter und eben diese Vertrauensebene überhaupt erstmal geschaffen hat, um zu wissen, hey, das klingt jetzt dumm, aber das meint die Person gar nicht dumm und dahinter sind keine dummen Gedanken, das höre ich mir jetzt erstmal zu Ende an, bevor ich da jetzt urteile. Und ich glaube, das ist vielleicht was heute fehlt, wobei ich nicht, also...
Es ist möglich, du musst dich aber kennenlernen dafür. Du musst dein Gegenüber kennen und wissen, was die Person meint, wenn sie das und das sagt.
Also ich glaube, du musst schon extrem weltzufriedener Mensch sein oder sehr in dir ruhen, wenn du dir jeden halbwegs rassistischen Kneipenscheiß irgendwie gibst und dann noch sagst, und jetzt lerne ich aber die Person erstmal kennen und überlege, was dahinter steht. Ich glaube, davon würde ich auch absehen, so in meinem Day-to-Day-Life, weil es ist ja auch nicht so, weißt du, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Situationen. So, zum einen bist du in einer sehr privaten Situation und wählst vielleicht eine Wortwahl, die du so offiziell nicht wählst. So, und
definitiv,
ja. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Situation, als in einer random Kneipe zu sitzen, so mit irgendwem an irgendeinem Abend und dann hörst du dir Stammtischrassismus an. So, das sind zwei grundlegende Unterschiede zwischen, da bin ich in einer Atmosphäre, in der ich offen ich selbst sein darf. Und da rede ich jetzt gar nicht nur vom Rassismus. Vielleicht, das hängt jetzt
nur ein Beispiel.
Aber ich möchte mal ganz kurz hier einen kurzen Cut machen. Es wurden jetzt hier keine hart rassistischen Diskussionen irgendwie.
Es klingt so.
Und warte mal bitte ganz kurz. Es klingt so. Das möchte ich jetzt einfach mal kurz nur feststellen. Einfach nur feststellen, ja, sachlich. Es wurden hier keine hart rassistischen Sachen rausgehauen und des Weiteren ist es auch so, dass ich bin auch der Meinung, dass es okay ist, wenn du irgendwie in einem Stammtisch, wenn du da irgendwelche Sachen raushaust, dass du dann auch ein bisschen direkt mal Gegenwind kriegst, weil wir gerade in einer Zeit leben, wo einfach wahnsinnig stark die Grenze des Sagbaren nach rechts versucht wird zu schieben. Und ich finde, da muss man ganz aktiv dagegen halten.
Auf jeden Fall.
Weshalb ich das vom Prinzip her gut finde. Trotzdem soll man bei einigen Sachen zuhören und mit Menschen diskutieren, wo sich's noch lohnt. Das wollte ich nur noch mal kurz einwerfen.
Ich glaube, Alex freut sich einfach nur sehr auf das Walpurgisfest.
Ja, ich glaube. Ja,
und auf so Osterfeuer.
Das ist eine sehr politische Folge dieses Mal. Nee, aber also.
Und wir reden hier gerade in einer totalen Metaebene, deswegen weiß ich gar nicht, wie interessant es ist, weil wir natürlich irgendwie keine konkreten Beispiele jetzt nennen oder nennen wollen.
Wir haben auch keine Erlebnisse.
Keine Erlebnisse, das heißt, es ist gerade eine totale Meta.
Ich glaube, dieses Rassistische, das ist vielleicht auch weniger politisch korrekt ist, würde ich jetzt mal sagen.
Ich würde, das ist was.
Also nicht rassistisch, sondern weniger politisch korrekt. Und ich kenne das von mir zu Hause muss gestehen, ich mache es offiziell. Ich sage ganz oft Dinge, die nicht politisch korrekt sind. Das kommt einerseits daher, dass ich politisch nicht so engagiert bin, dass ich da genau versuche, auf meine Wortwahl zu achten. Andererseits liegt es daran, dass ich eben auch aus einer ländlichen Gegend komme, wo es auch so ein bisschen alltagsrassistisch abgeht. Und da sagt man diese Dinge auch oft, ohne dass man sie wirklich meint oder ohne dass einem wirklich bewusst ist, was man da eigentlich gerade sagt.
Ich glaube, das hat nichts mit ländlicher Region zu tun.
Oder keine Ahnung, jemand, der das auch kennt, es wird Personen da draußen geben, denen geht es vielleicht so ähnlich wie mir. Vielleicht gibt es da eine Erklärung für, ich kann sie mir selber jetzt nicht herleiten, beziehungsweise möchte ich das auch nicht machen.
Aber Political Correctness, so dieses PC-Ding, ist, glaube ich, das, worum es generell ging in den letzten Minuten.
Ja.
Da ging es überhaupt.
Lass mal Rassismus streichen, genau, wenn es okay ist, weil genau, mir ist es tatsächlich schon ein bisschen wichtig, hier irgendwie auch nochmal so ein klares Bild zu zeichnen. Ja, nicht, dass es heißt, ja, da sind rassistische Sachen hier irgendwie bei den Diplomaten gefallen und so. Also das,
und darüber haben wir dann diskutiert.
Und darüber haben wir diskutiert und haben gesagt, ah ja, man kann sich das ja auch mal anhören. Ja. Also sowas nicht. Es ging, also Political Correctness trifft es, finde ich, sehr, sehr gut. Und ich meine, dass wir jetzt alle drei, wie wir hier sitzen, auch mal Sachen aus Spaß sagen oder manchmal provokante Sachen sagen, die nicht immer PC sind. Das ist, glaube ich, auch bekannt oder ist auch okay. Da muss man, also wer es bis zu dieser Podcast-Folge geschafft hat, hat es, glaube ich, auch schon mitgekriegt. Aber den Unterschied finde ich gut, nochmal festzustellen. Und ist mein Statement dazu.
Neben Gesprächen in Tadschikistan, neben diesen Gesprächen in Tadschikistan, was haben wir noch gemacht? Irgendwann.
Wir haben mal einen geilen Offroad-Trip gemacht.
Offroad-Trips, genau.
Wir waren ja nicht nur da. Jetzt wird es nämlich spannend für alle Leute, die nicht auf der Metaebene mitdiskutieren wollen, über Themen, die kein Mensch nachvollziehen kann. Jetzt können wir auch mal wieder über ein Erlebnis berichten. Wir waren ja nicht nur in diesem Haus, sondern wir haben uns auch ab und zu getraut, rauszugehen und nicht nur zum nächsten Supermarkt, sondern wir haben gedacht, gut, wir wollen natürlich irgendwie, wir sind uns Corona, wir haben da ein Bewusstsein für, wir gehen jetzt auch nicht in der Stadt spazieren oder zu Sehenswürdigkeiten, sondern wir fahren raus in die Natur, wo keine Sau ist. Und das war so geil, weil die Natur in Tadschikistan ist so, so schön, dass sich das derbe lohnt und wir haben so geile Bergpässe irgendwie, sind wir befahren und sind da in eisiger Kälte bei Schnee und sonst was, sind wir da mit dem Geländewagen rumgedüst und dann durch staubige Pisten geheizt. Und
irgendwann war der Teer einfach weg.
Ja.
Und dann wurde es immer offroadiger, sag ich jetzt mal.
Super geil.
Das war krass. Ich fand, eine der abgefahrensten Erlebnisse war dieser Tunnel. Dazu kann man sagen, es war auf unserem ersten Trip, glaube ich. Und es gab in den tadschikischen Bergen gibt es einen Tunnel. Und der war berühmt, berüchtigt unter Truckerfahrern, dass da gesagt wurde, fahr da nicht rein. Du musst zwar einen riesen Umweg fahren, irgendwie der wahrscheinlich mehrere Tage auf jeden Fall länger gedauert hat. Aber dieser Tunnel, das muss man sich vorstellen, ich weiß nicht, wie viele Kilometer der lang war. Ich glaube, es waren 6 straight Minuten oder waren es 10? Ich weiß nicht mehr.
Ist ein sehr, sehr langer Tunnel auf jeden Fall.
Sehr, sehr lang. Und so ein Tunnel in Tadschikistan hat nichts mit einem Tunnel zu tun, wie wir ihn kennen. Also ich bin auf jeden Fall durch sowas noch nicht durchgefahren.
Es ist finster wie die Nacht.
Es ist total dunkel. Genau, du hast keinerlei Elektrizität da drin, null. Es gibt natürlich überhaupt kein Lüftungssystem. Du hast keine bauliche Trennung. Ja, es sind einfach zwei Spuren, die einfach nebeneinander sind. Wenn du Glück hast, ist vielleicht noch ein Markierungsstreifen
da. Du hast an der Seite auch diese Abflüsse, die du im ganzen Land hast. Also keine,
so Gräben quasi.
Du hast, keine Rohre, kein Abflusswasser, kein Abwassersystem, sondern die Gräben sind neben der Straße offen.
Die sind einen halben Meter tief und offen neben der Straße.
Wenn man in diesem Tunnel von der Straße abkommt und da reinfährt, dann steckt man erstmal fest.
Ja, du steckst da fest und dann kannst du dir überlegen, willst du die Scheibe runter machen? Willst du die Tür aufmachen? Weil A, ist es sackengefährlich, weil kein Mensch weiß, dass du da stehst. Also ich meine, gut, bisschen Licht anmachen vielleicht, Warnblinker ist okay, aber da drin ist so ein Smog.
Das zieht ja auch nicht ab.
Das siehst du nicht und es zieht nicht ab, genau. Das heißt, wenn du da rausgehst, hast du eigentlich schon verloren, weil du kommst erstmal da auch nicht weg, weil es gibt keine Fluchtwege.
Es gibt kein Licht.
Kein Licht, kein Fluchtweg und vor allem keine Luft. Das heißt, wenn du da 5 Minuten bist, so, dann kannst du dich auch gleich in den Graben legen, dann ist vorbei.
Also es ist tatsächlich so, dass dieser Tunnel übersetzt irgendwie Todestunnel oder irgend so einen Spitznamen hat er, weil dort Leute einfach drin gestorben sind, die mit dem Auto liegen geblieben sind. Was auch damit zu tun hat, ist, dass früher der Tunnel, also die haben da jetzt wohl auch viel in dem Tunnel schon gemacht, sodass der besser geworden ist und wir sind auch durch den Tunnel gefahren. Das heißt, der ist nicht mehr so gefährlich. Aber früher war der wirklich verschrien als Todestunnel, weil dort auch die Feuchtigkeit durchkam und teilweise waren die Straßen dort dann nass oder überspült. Nicht mehr feucht, oder so.
Genau. Die Feuchtigkeit haben sie in den Griff gekriegt.
Irgendwie sowas. Und wenn du dort liegen geblieben bist mit dem Auto, bist du erstickt. Weil du bist nicht aus diesem Tunnel rausgekommen. Wir sind da durchgefahren und es ist wirklich so, dass dort dichter Nebel in diesem Tunnel herrscht, der kein Nebel ist, sondern Abgase. Und selbst mit Licht an siehst du schlecht, weil dieser Tunnel ist einfach duster wie im Bärenarsch. Also das ist das erste Mal, dass diese Analogie greift. Ich als Bärenarschkenner, ja, muss mich da offen zu äußern.
Das ist okay. Ich finde es auch schön, dass du so offen zugehst.
und das war, also das war spannend. Das fand ich schon, war schon krass, so also mit Grundlage dieses Wissens oder dieser Ansage durch diesen Tunnel zu fahren. So, und einfach auch zu merken, wie dieser Smog in die Karre zieht und wie sehr das nach Abgasen stinkt, während du da durchfährst. So. Und dir vorzustellen, draußen in diesen Abgaswolken irgendwie auch nur 2 Minuten überleben zu müssen, so Unding.
Ja.
Gar nicht möglich.
Wer mal im Bergwerk war, in einem großen Bergwerk, wo so Autos und so große Radlader durchfahren können, durch diese Tunnels, so ähnlich sah das da aus. Also der Tunnel war in den Stein gehauen, es gab nicht diese typische Röhre, die es in deutschen Tunnels gibt, dass der Tunnel mit Beton ausgekleidet ist oder so, sondern du hast wirklich, wenn du was gesehen hast, den nackten Fels gesehen. Ich weiß nicht, wie die das abgestützt haben. Jedenfalls sah das sehr, sehr, es sah sehr handgemacht aus.
Sehr abenteuerlich.
Sehr, sehr abenteuerlich.
Und das vor allem fand ich auch krass, du fährst da rein erstmal und dann ist es ja noch so ein bisschen hell, weil es kommt ja noch so eine Helligkeit. Und dann guckst du so zurück und so dieses Licht, dieses
Licht am Ende des Tunnels.
Es wird immer weniger und irgendwann ist es einfach weg. Ja, und es ist aber wirklich, also der geht, glaube ich, auch relativ gerade. Also es ist erstmal eine Weile so. Die ersten 1-2 Minuten hast du, es hat auch was von einer Achterbahn, finde ich so. Ja, oder von so einer Geisterbahn. Du fährst da irgendwie rein und dann guckst du zurück und irgendwann wird das Licht einfach immer weniger und weniger und dann ist es weg und dann weißt du, okay, du bist gerade irgendwo in diesem Berg drin. Und ich fand das krass, das zu fühlen. Und vorne und hinten ist einfach nix. Es ist einfach stockdunkel.
Das ist schon eigentlich, also man redet so von Tunnel, aber da hat man, glaube ich, einfach eine falsche Assoziation zu, wenn man das selbst nicht gesehen hat. Das ist ein Loch, das durch den Berg führt und irgendwie mit Betonplatten ausgelegt ist, die jetzt auch nicht immer huckelfrei sind oder wo es keine Schlaglöcher gibt, die du halt dort drin auch scheiße siehst, sondern du fährst da quasi auf einer relativ maroden Straße einfach durch ein Loch, das durch den Berg geschlagen wurde.
Die Autos, die Tadschiken oder die lokalen Leute oder die Leute, die Strecke kennen, überholen trotzdem?
Ja.
Sowohl so bergauf als auch bergab. Es ist sowieso, wenn man auf dieser Strecke fährt, das ist ja so ein richtiger Pass am Berg lang.
Ja.
Und da fahren Kleinstwägen bis hin zu großen 40-Tonnern ballern da durch. Und da wird überholt, da wird gefahren. Wir hatten das ja in den vorangegangenen Episoden, haben wir ja so ein bisschen über den Straßenverkehr gesprochen, in Usbekistan und Tadschikistan. Diese Strecke ist da genauso von betroffen. Also da wird dann irgendwie kurz vor der Kurve, kurz vor der scharfen 180-Grad-Kurve, wo dann auf der anderen Seite links steil der Abhang runtergeht, wird dann nochmal schnell der LKW überholt eben. Weil
Oder in der Kurve geparkt.
Also, oder es wird in der Kurve wird dann die Achse umgebaut, weil der LKW eine Panne hat. Also du hast auf dem Weg wirklich Unfälle, Pannen gesehen und teilweise haben wir auch selber Überholmanöver gehabt, die sportlich waren. Also es war nie irgendwie ganz, 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 ganz knapp, aber man musste sich dann schon irgendwie verständigen, dass man noch schnell einscheren darf. Oder das Gegenüber ist dann schnell noch doch noch ein bisschen auf der Seite gefahren, weil sonst wäre es halt knapp geworden.
Es gab ja eine Situation, wo irgendwie so ein LKW-Fahrer nochmal überholt hat, ja, der dann natürlich an der nächsten Ampel oder wo auch immer auch wieder stand. Und du denkst, Alter, mit so einem 40-Tonner, also das war wirklich, wirklich, wirklich knapp, ja, der hätte da fast den anderen einfach mitgenommen. Und du denkst dir, genau, der, an so einer Mautstelle war er dann, weißt du, er war dann früher an so einer Mautstelle.
Ja, ich erinnere mich.
Kurz davor, weißt du, wo du so denkst, ey, warum musst du denn so eine Scheiße machen, so, du stehst jetzt hier erstmal eh mal 5 Minuten. Aber gut, was fragt man sich, was Leute für irgendeine Scheiße machen, aber gut.
Boah, wie sind wir da hingefahren? Wir sind hingefahren zum Bergsee.
Ja.
Ja.
Wie hieß der?
Alexandersee?
Ja.
Alexander, ich glaube.
Alexander School, cool.
Nee, aber der Alexander quasi auf Tadschikisch ist nochmal was anderes. Aber ich glaube, es war der Alexandersee.
Alexander Kuhl.
Cool. Cool oder Alex
Kuhl. Nee, cool heißt cool, es. Ja. Cool heißt See auf Tadschikisch, aber ich weiß nicht mehr, wie. Sandrinasee oder so? Sandrina cool oder sowas?
Ja, irgendwie sowas.
Also Alexandersee auf jeden Fall. Und das ist sehr zu empfehlen gewesen. Das war, glaube ich.
Iskander.
Iskander cool.
Iskander cool.
Iskander cool.
Genau.
Iskander cool.
Ja.
Ja, das ist super, super schön gewesen. Also
das war eigentlich so der erste Moment, wo man wirklich so die Natur nochmal gesehen hat und dachte, wow, was.
Der blaueste also, See, den ich jemals gesehen habe, glaube ich.
Bis dato.
Ja. Bis dato.
Ja, ja.
Ja, krass. War eine Woche später nochmal unterwegs.
Ja, also übertrieben krass. Also,
die Strecke dahin, ey, das war wirklich original Offroad.
Und du kommst dann da unten an bei dem See. Achso, ja, erstmal diese Offroad-Strecke, wo wir natürlich dann auch mal ein bisschen Gas gegeben haben, was richtig Spaß gemacht hat. Und dann diese Bergpässe hoch, so, wo du halt nicht weißt, ist es eine angelegte Straße oder nicht. Und dann nur gestützt durch irgendwelche Betonplatten, links und rechts die Erde manchmal. Also sehr, sehr abenteuerlich und du siehst so geile Felsformationen. Es gibt grüne Felsberge, also ganze Berge, die einfach grün sind, warum auch immer. Und die sind jetzt nicht bewachsen, sondern da ist irgendwas in dem Gestein drin. Daneben direkt ein Berg, der einfach rot ist. Also
der blutende Berg hieß.
Es gab auch einen, der blutende oder der glühende Berg oder so.
Der
auch so dampft oder so. Da steigen irgendwelche Gase auf. Also
der glimmt unten drunter irgendwie.
Also total verrückter Kram. Also du hast so grüne Berge, rote Berge, wenn du dann.
Die grauen Standardberge.
Normale Berge.
Ich habe ein Foto, da siehst du alle drei Farben tatsächlich aufeinander.
Es ist super schön gewesen.
Und die. Da. Ich muss auch sagen, dass diese Trips in die Natur waren für mich immer ein absolutes Highlight. So, du bist gefahren, du hast so viel von der Natur gesehen, du bist auch mal rausgekommen und tatsächlich diese Tage waren für mich wie Urlaub. Also da habe ich aufgetankt, das hat so viel mit mir und in mir gemacht, dass ich gesagt habe, ey, du, also so schlimm in Anführungszeichen das alles ist, dass du hier gezwungen bist, einfach nicht nach Hause zu können irgendwie. Aber diese Erlebnisse fand ich völlig unbezahlbar und ich war so dankbar auch dem Hausherrn, dass er uns da immer durch die Gegend gefahren hat und ich glaube, ihm hat es auch gut gefallen, glaube und hoffe ich. Wir haben noch so ein paar Brote geschmiert und so und wirklich diese Sachen zu sehen und dass wir uns in dieser Umgebung einfach aufhalten durften. Ja, also wir waren dann auch nochmal unterwegs und es war einfach völlig still. Ja, du hast einfach nicht gehört. Und solche Eindrücke zu haben, das war, also wirklich, da fehlen mir auch noch bis heute die Worte, weil sowas hatte ich, also habe ich auch noch nicht gesehen gehabt in der Form. Und das, ja, das war großartig.
Ja, ich würde sagen, wir erzählen im nächsten Podcast einfach von der nächsten Männerrunde. Das sind immer so kleine Männerausflüge gewesen, was total schön war. Wie mit besagten Stullenpaketen, auch mal irgendwie noch zwei, drei Bierchen dabei für unterwegs und so. Und das war immer total geil und dann halt irgendwelche Offroad-Straßen. Da erzählen wir einfach im nächsten Podcast nochmal ein bisschen was davon und lassen den diesen sehr, sehr, tja,
rassistischen Podcast hinter uns.
Lassen diesen rassistischen Podcast hinter uns.
Ciao.